Ja, ich grüße euch auch nochmal ganz herzlich, alle, die noch dazugekommen sind. Die Reihen sind ziemlich gelichtet, weil etliche Geschwister nach Rehe gefahren sind jetzt. Da ist Zeltmissionstag heute. Ja, und die Kinder sind unten in der Sonntagsschule. Einige sind auch krank im Moment. Ihr dürft schon mal das erste Buch Könige suchen in eurer Bibel. Ich wollte gerne Fortsetzung machen mit Elia. Und dort das 19. Kapitel, 1. Könige 19. Alle paar Wochen schauen wir ja uns momentan so ein bisschen was aus dem Leben Elias an. Und weil sicher nicht alle immer dabei waren, würde ich gerne einen kurzen Rückblick euch geben zu dem, was bislang geschehen war. Also diese Predigtreihe hat begonnen im Kapitel 17. Und wir haben uns verschiedene Stationen von Elia angeschaut. Hier seht ihr nochmal eine Karte zur politischen Großwetterlage damals. Israel war geteilt in zwei Reiche, das Nordreich genannt Israel, das Südreich genannt Juda. Ihr seht hier rot markiert den Heimatort von Elia, Tischbe in Gilead, also auf der Ostjordanseite. Als Überschrift über Elia haben wir uns immer diesen Vers in Erinnerung gerufen aus dem Jakobusbrief, Neues Testament, Jakobus 5, Vers 17, wo betont wird, dass Elia ein Mensch war, sehr ähnlich wie wir. Also der war nicht so der Überflieger, der über allem steht und dem irgendwie nichts was anhaben konnte. Jakobus drückt das so aus, dass er ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen war wie wir. Also er hat genauso empfunden wie wir. Er hat seine Nöte gehabt, seine Probleme, seine Schwierigkeiten, seine Freuden, hat geistliche Siege, aber auch Niederlagen erlebt. Alles das kannte Elia, so wie du und ich. Dann haben wir uns verschiedene Stationen angeschaut. Gott schickt Elia zum König Ahab. Ahab, der gottlose König im Norden Israels. Er war sinnbildlich für den Abfall von Gottes Wort und seine Frau Isabel, die er geheiratet hatte, war keine Jüdin, sie stammte aus dem Norden, also nördlich von Israel, aus der Gegend von Tyros und Sidon, ein heidnisches Königreich. Und sie brachte in die Ehe hinein ihre vielen Götter, die sie verehrte, unter anderem Baal, der Wettergott der Kanaaniter, der dann auch in Israel eine große Rolle spielte und verehrt wurde. Gott schickt Elia an den Königshof und er lässt ihn ausrichten, dass es keinen Regen mehr geben wird, bis zu dem Tag, da Elia etwas anderes sagen würde. Regen, lebensnotwendig, das haben wir in den letzten Jahren auch ein wenig erfahren in unserem Land. Im Orient ist es noch viel krasser. Es gibt dort eine Regenzeit und wenn die ausbleibt, ist es das ganze Jahr über trocken. Es kann nichts wachsen auf den Feldern, es kommt eine Hungersnot und so war es auch in Israel. Diese Trockenheit beginnt, so wie Elia es angekündigt hat und sie dauerte insgesamt 3,5 Jahre. Dann schickt Gott Elia zurück in seine Heimatgegend, versorgt ihn während der ersten Zeit der Trockenheit an einem Bach. Wir haben uns das alles angeschaut. Gott tut viele Wunder im Leben Elias und auch durch Elia tut er Wunder. Das wollen wir jetzt nicht alles im Detail erörtern. Als der Bach austrocknet, schickt Gott Elia genau dorthin, wo die gottlose Königin Isabel herkam, in die Gegend von Sidon und Tyros, und lässt ihn dort versorgen von einer alleinstehenden Frau, einer Witwe. Dort geschehen auch Wunder Gottes und so kommt Elia durch diese Zeit der Hungersnot hindurch. Und eines Tages sagt Gott, Elia, es ist an der Zeit, bitte geh und zeig dich König Ahab. Elia ist gehorsam, er macht sich auf, trifft den Diener des Königs und dann kommt es zu einem Austausch dort, ein gottesfürchtiger Diener, der dort am Königshof war. Und Elia sagt zu Ahab schließlich, versammle die Verantwortlichen des Volkes am Berg Karmel. Der Berg Karmel, im Norden Israels gelegen, am Mittelmeer. Und dort sollte ein Wettkampf stattfinden. Zwischen Jahwe, dem Gott Israels, und Baal, dem Wettergott der Kanaaniter, der zuständig war nicht nur für das Wetter, sondern auch für Fruchtbarkeit, für Ernten und dergleichen mehr. Und auf diesem Berg oder an diesem Berg trifft man sich und der Wettkampf sah folgendermaßen aus. Jede Partei, also die Baalspriester auf der einen Seite, Elia auf der anderen Seite, sollten einen Altar errichten, ein Opfertier zubereiten und dann sollten sie ein Opfer bringen, ohne dass sie Opfer anzündeten, also ein Brandopfer. Feuer sollte der Gott, dem sie dienen, schicken, also entweder Baal oder Jahwe. Und das war der Wettkampf. Und alle haben zugestimmt und gesagt, das ist fair, faire Bedingungen. Alle hatten gleiche Bedingungen. Und so fingen die Baalspriester an, aber Baal antwortete nicht, weil Baal ein toter Götze ist. Das wurde sehr, sehr deutlich. Und als Elia dann zu Jahwe betet, schickt Gott Feuer vom Himmel und verzehrt das Opfer. Soweit waren wir gekommen. Und wenn wir Kapitel 18 gerade noch ein paar Verse dazu nehmen, bevor wir ins 19. Kapitel starten, dann sehen wir, ich will das nur ganz kurz streifen, weil das nicht das Hauptthema ist, dann sehen wir, dass genau das passiert, was Elia in Kapitel 17 angekündigt hatte. Die Trockenheit wird so lange sein, bis ich etwas anderes sagen werde. Es sei denn auf mein Wort. Elia fängt an und betet zu Gott, dass es wieder Regen geben soll. Und ich lese uns das mal gerade, Kapitel 18, 41. Elia sagte zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Obwohl noch gar kein Regen in Sicht war. Es war nach wie vor stahlblauer Himmel, wie die 3,5 Jahre vorher auch. Aber Elia weiß im Glauben, Gott wird dieses Wunder tun. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel. Und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin. So 7-mal. Und es geschah beim 7. Mal, da sagte er, siehe, eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Wir merken hier, wie Elia im Glauben sich an Gott wendet und genau sich das erfüllt, was er Ahab angekündigt hatte. Es sei denn auf mein Wort. Also wenn ich es sagen werde, wird es wieder Regen geben. Das war natürlich nicht aus seiner eigenen Kraft heraus, sondern er wusste, Gott wird diesen Regen schicken. Er betet 7-mal. Da habe ich mir gedacht, boah, wie oft bete ich für Anliegen, die ich habe? Welche Ausdauer hatte dieser Mann? Und die Situation war ja noch viel krasser, als wir das so kennen. Er hatte Ahab angekündigt, es wird regnen. Jetzt war er auf dem Berg und betet und schickt seinen Diener los. Schau mal über Meer, ob du schon irgendwas sehen. Nichts. 6-mal nichts. Und dann eine kleine Wolke, groß wie eines Mannes Faust. Also irgendwie so eine kleine Wolke am Horizont. Und jetzt wusste Elia, Gott fängt an und handelt. Und dann ging es rasant, dass ein Sturm aufkam, ein Wind, der Himmel wird schwarz von Wolken und ein starker Regen kommt herab. Das war ja nicht nur eine Gebetserhörung für Elia, es war gleichzeitig noch einmal die Besiegelung der Niederlage Baals, der für das Wetter zuständig war, der ja eigentlich hätte dafür sorgen müssen, dass es Regen gibt. Aber Baal ist ein toter Götze und er kann nichts bewirken. Und so kommt es zu diesem 5. Wunder durch Elia, dass es Regen gibt. Und dann läuft Elia, das finde ich auch irgendwie krass, habt ihr das beachtet, den Vers 46. Elia läuft zu Fuß 30 Kilometer vor Ahab nach Jezreel, der einen Wagen hatte mit Pferden. Also es war kein Marathon, nicht ganz, aber das war schon krass. In der Kraft des Herrn hat dieser Prophet lief sehr loyal vor seinem König her bis nach Jezreel. So, das ist also jetzt die Geschichte bis hierher. Und jetzt kommen wir nach Kapitel 19. Und das wird unser Schwerpunkt heute Morgen. Wir wollen uns mal anschauen, wie es weitergeht mit dieser spannenden Begebenheit. Wir lesen die ersten Verse aus Kapitel 19. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: So sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beer-Sheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Elia, ich habe mich gefragt beim Lesen, ist es Elia, von dem hier geschrieben wird? Wie reagiert dieser Mann plötzlich einen Tag nach diesem großartigen Erlebnis auf dem Berg Karmel? Er hat mehrere Wunder Gottes hautnah erlebt, sogar tun dürfen. Und am nächsten Tag kommt diese Drohung von Isabel: Morgen wirst du einen Kopf kürzer sein. Und Elia, wie eine Kurzschlussreaktion, fürchtet um sein Leben und rennt weg. Ist das derselbe Elia? Ja, es ist derselbe Elia. Was ist hier passiert? Isabel, die Tochter des Königs von Sidon, ein heidnischer König, hat es schon gesagt, sie hat den Götzendienst nach Israel gebracht und ihn hoffähig gemacht. Ahab ging sogar so weit, dass er Baal einen Tempel gebaut hat. Und da merken wir schon, dass der König innerlich sich sehr weit entfernt hat vom Glauben an Jahwe, dem einzig wahren Gott. Und Isabel, wir spüren aus diesen wenigen Worten ihren Hass gegen Jahwe und den Boten Jahwes gegen Elia. Sie war ja in Jezreel, als das am Berg Karmel geschah, dieser Opferwettstreit. Und dann bekommt sie den Bericht von ihrem Mann, als der nach Hause kommt, was passiert ist. Was sie mitbekommen hat, war, als es anfing zu regnen. Da fuhr Ahab ja gerade los vom Berg Karmel, die 30 Kilometer bis jetzt. Das heißt, sie hat gemerkt, es regnet. Hat sie vielleicht gedacht, ja, Baal schenkt uns wieder Regen. Wunderbar. Und dann kommt Ahab nach Hause und sagt, das Ganze lief etwas anders. Die Baalspriester sind alle tot. Es scheint so, dass Jahwe doch der wahre Gott ist. Und das kann Isabel nicht verkraften. Und der Hass in ihr kommt hoch. Ihr Gott, ihr Götze Baal hat verloren. Und jetzt entbrennt ihr Zorn auf Elia. Sie will einfach nicht glauben. Das machen uns diese wenigen Sätze hier deutlich. Sie will nicht an Jahwe glauben. Das war ein Entschluss in ihrem Herzen, den sie gefasst hatte. Und das ist höchst gefährlich, wenn ein Mensch sich bewusst gegen Gott entscheidet. Zunächst mal lässt Gott das laufen, aber es ist eine gefährliche Sache. Von Elia lesen wir, dass er nach Beer-Sheba ging. Ihr könnt es vielleicht ein bisschen erkennen auf der Karte. Das war nicht mal gerade ein Spaziergang. 150 Kilometer Strecke auf dem kürzesten Weg nach Beer-Sheba im Süden, nach Juda, also quasi ja ins Ausland, in das Südreich. Dort regierte ein anderer König. Warum rennt Elia dorthin? Und wir lesen es gleich, er läuft sogar noch weiter. Warum macht er das? Hätte es nicht genügt, über die Grenze, okay, das hätten wir vielleicht noch verstanden, dann ist er in einem anderen Königreich, Ahab hätte keinen Zugriff oder Isabel. Nun, wir wissen es nicht, warum er dorthin lief, aber er nimmt diese weite Strecke auf sich und wir merken, er hat richtig, richtig Angst. Ist das Elia? Ja, das ist Elia. Er hat Angst. Zunächst mal verständlich, wenn mir einer sagen würde, wenn du hier bleibst, morgen bist du tot. Wahrscheinlich würde ich mich auch auf die Socken machen und irgendwo, wo mich keiner kennt, mich erstmal verstecken. Denken wir immer an die Stelle aus Jakobus 5. Elia war ein Mann mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Ich will nicht urteilen über Elia. Wie hätte ich reagiert? Wie hättest du reagiert? Also er flieht hier. Ein einziger Tag, so habe ich mir gedacht, kann so viel ändern. Eine kurze Situation kann so viel verändern in unserem Leben. 3,5 Jahre hatte Elia mit Gott gelebt und großartige Wunder erlebt. Und wir würden meinen, nach der Situation am Berg Karmel, dass er mega gestärkt war in seinem Glauben, in seinem Vertrauen auf Gott. Und dann kommt diese eine Situation und alles kippt. Und da habe ich mir gedacht, wir müssen wachsam sein. Ein Tag in unserem Leben kann viel verändern. Nun, das geht in die positive Richtung, aber auch in die negative. Eine Kurzschlussreaktion kann so viel verändern und kaputt machen in unserem Leben. Achten wir drauf, was wir tun, und denken wir daran, welche Folgen unser Handeln hat, wie es hier bei Elia war. Seien wir wachsam. Er flieht. Er flieht, und wir lesen jetzt mal weiter. In Vers 3 waren wir. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben, kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Also, wir sind jetzt in Beersheba. Und ihr seht auf der Karte, es geht noch weiter in den Süden. Erstmal eine Tagesreise weit, also keine Ahnung, Wüste, sagen wir mal 20, 25 Kilometer ist er marschiert. Und dort findet er einen Ginsterstrauch, der dort wächst. Und dort legt er sich nieder. Vers 4, wir lesen weiter. Da wünschte er sich, sterben zu können. Und er sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Müde, deprimiert, mutlos, abgeschlagen. Das ist Elia, den wir hier unter diesem Strauch sehen. Wahrscheinlich, weil da ein bisschen Schatten war, hat er sich dort hingelegt und er will sterben. Ich glaube, der erste Fehler, den Elia hier gemacht hat, ist, dass er sich isoliert, dass er sich zurückzieht. Wenn du Nöte hast in deinem Leben, welcher Art auch immer, ist es, glaube ich, in der Regel die schlechteste Lösung, dass wir uns zurückziehen von anderen Menschen und in unser Schneckenhaus so zurückverkriechen und sich in unserem Selbstmitleid irgendwie aufhalten. Das ist in der Regel keine gute Lösung. Und das ist ja das, was Menschen oft tun, wenn sie in so eine Phase kommen. Wir könnten auch sagen, Depression, vielleicht sogar eine Art Burnout, wie man das heute nennt. Also eine Situation, wo alles scheinbar zusammenbricht über einem. Und dann hat man so den Hang zu sagen, ja, ich ziehe mich zurück, ich will keinen sehen, keinen reden, nichts hören. Aber das ist kein guter Weg, in der Regel. Und das erlebt auch Elia hier. Es gab doch Menschen auch in Israel, die auf der Seite Gottes standen. Ein Obadja am Königshof, den haben wir kennengelernt. Und wir werden das ja noch sehen, es gab 7000 andere, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt hatten. Wie gut wäre es gewesen, wenn Elia Gläubige aufgesucht hätte und mit ihnen über diese Situation gesprochen hätte. Ganz offen. Gebetet hätte mit ihnen. Nun, das ist natürlich alles Spekulation, die wir hier betreiben. Aber ich persönlich denke, es ist nicht gut, wenn wir in Notsituationen sind, dass wir uns zurückziehen. Und deshalb mein Tipp an dich heute Morgen, wenn du in solche Nöte kommst, ob es Zweifel sind, ob es Anfechtungen sind, ob es vielleicht Situationen im Leben sind, wo von außen Probleme kommen, such einen guten Freund auf, betet zusammen, redet darüber, hab Vertrauen, vertraue dich jemandem an, denn es ist immer gut, gemeinsam die Sache vor den Herrn zu bringen. So sind wir normal nicht gestrickt, aber ich glaube, wir können das ganz bewusst so angehen. Was sagt Elia denn? Ich habe hier geschrieben, unerfüllte Erwartungen. Ich denke, er war mega enttäuscht, als auf dem Berg Karmel dieses große Wunder geschah und das Volk scheinbar ja gesagt hat, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Da hat Elia wahrscheinlich so die Vorstellung gehabt, ja, jetzt ist die Kehrtwende. Jetzt kommt das Volk zurück zu Yahweh. Und vielleicht sogar der König. Und vielleicht schafft der es sogar noch, seine gottlose Frau, die Königin, auch noch zum Glauben zurückzubringen. Aber alles das passierte nicht. Die Umkehr des Volkes war nur oberflächlich, das erfahren wir später. Ahab macht so weiter, wie er bisher gemacht hat. Und Isabel, da hat er gerade die Botschaft durch einen Boten bekommen, dass sie ihn umbringen will. Alles das unerfüllte Erwartungen. Und das kann frustrieren. Wenn du Dinge dir ausmalst in deinen Gedanken und sagst, ja so und so wird es, und dann kommt es ganz anders, das kann uns schon mal niederwerfen. Und so war es auch hier. Ich will sterben, sagt Elia. Nun, und da merken wir, das war ja nicht nur so dahingeredet, da merken wir, wie bitter das für ihn war und in welcher Situation er hier angekommen war. Er meinte das ernst, was er hier sagte. Ich will sterben. Ich kann das nicht mehr tragen, sagt er zu Gott. Und dann achten wir mal auf die Formulierung, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich bin nicht besser als meine Väter. Also ich bin nicht gut genug für Gott. Meine Leistung reicht nicht aus für Gott. Und dann habe ich mich mal gefragt, welches Gottesbild hatte Elia eigentlich? Elia ist für uns ja so dieser Prophet, wo wir sagen, boah, wenn einer geglaubt hat, dann noch Elia, oder? Ich denke und ich glaube, ich befinde mich da in guter Gesellschaft, weil Paulus das in Römer Kapitel 11, wir haben letztes Mal diesen Vers gelesen, aufgreift. Ich denke, Elia hatte ein verschobenes Gottesbild. Er hatte den Eindruck, er muss was leisten, um Dinge zu verändern. Und er hat gemerkt, meine Leistung hat nicht gereicht. Es hat sich nichts geändert. Zumindest scheinbar. Ich bin nicht besser als meine Väter, so sagt er hier. Herr, nimm mein Leben hin. Welches Gottesbild haben wir? Weißt du musst nicht leisten, 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 um bei Gott angesehen zu sein. Weil Gott weiß, wir bringen es eh nicht. Lasst es mich mal so salopp formulieren. Wir kriegen es sowieso nicht gebacken. Deshalb verlangt Gott das auch nicht von uns. Er möchte durch uns wirken, aber nicht, dass wir losziehen und meinen, die Welt verändern zu können. Das können wir nicht. Und das musste Elia lernen. Er hatte gedacht, sein Handeln verändert Israel. Aber das war nicht so. Was erwartet Gott denn? Gott erwartet in erster Linie von seinen Kindern, dass sie einfach gehorsam sind. Dass sie einfach das tun, was er sagt. Und dann macht er den Rest. Er macht das Wesentliche. Wir sind wie ein Werkzeug in seiner Hand, das er gebrauchen möchte. Und er erwartet einfach, dass wir gehorsam sind und an seiner Hand weitergehen. Und das lernt Elia jetzt hier. Ein verzerrtes Gottesbild. Ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir das hier feststellen. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, was macht Gott in dieser Situation? Und wir lesen weiter ab Vers 5. Dann legte Elia sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück und kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Gott sorgt sich um seinen Diener. Er hat das alles gesehen. Er hat gesehen, wie Elia Angst bekam und loslief nach Beersheba und weiter in die Wüste. Und auch wenn Elia vielleicht dachte, Gott ist nicht mehr da, Gott war die ganze Zeit bei ihm. Und das dürfen wir wissen in Zeiten der Not, Gott ist da, auch wenn wir es nicht spüren. Meine Gefühle sind nicht entscheidend dafür, was Gott tut, und das ist gut so. Und wenn du meinst, Gott ist nicht bei dir, doch, er ist da, weil er es versprochen hat. Und wir wollen seinem Wort Glauben schenken. Der Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis die Zeit zu Ende geht. Und selbst wenn du es nicht spürst und vielleicht auch nicht glauben kannst, es ist trotzdem so. Und so war es auch bei Elia. Gott beobachtet seinen Diener und er geht mit. Und das finde ich so tröstlich. Du bist nicht alleine. In deiner jetzigen Situation, in der du dich befindest, du bist nicht alleine. Gott ist da. Gott ist da. Und wie wunderbar kümmert er sich hier um Elia. Wir haben das gelesen. Wie behandelt Gott denn eine Depression und ein Burnout hier bei Elia? Drei Dinge. Ruhe, Essen und Trinken. Wisst ihr, das sind die Basics unserer biologischen Existenz. Ruhe, Essen und Trinken. Jetzt könnten wir sagen, ja, lohnt sich doch nicht drüber zu reden. Doch. Und wir merken das hier bei Elia. Der Engel kommt und er hat ihm ein Brot gebacken, einen Krug Wasser dahingestellt und sagt, iss und trink. Und dann macht Elia das. Und dann legt er sich wieder hin, weil er einfach Ruhe braucht. Nun, es gibt auch in unserem Leben Zeiten, wenn wir merken, wir kommen an die Grenzen, dann sollten wir nicht einfach so tun, als wenn nichts wäre und weitermachen, als wenn nichts wäre, weil das wird sich rächen, sondern wir sollten sehr bewusst auch auf das achten, was wir in diesen Situationen empfinden. Und wenn wir merken, jetzt ist mal Ruhe dran, eine Ruhezeit, sollten wir das auch ernst nehmen. Es gibt auch das andere Extrem, ne, dass Leute nur Ruhezeiten haben, ja, das gibt's auch, aber das ist ja hier nicht gemeint. Elia war ja ein sehr fleißiger Mensch und er brauchte jetzt Ruhe und er brauchte einfach was zu essen und zu trinken und Schlaf. Und so behandelt Gott zunächst einmal diese Situation bei Elia hier. Und dann geht's ja weiter, er schläft wieder ein und dann kommt eine interessante Formulierung, Vers 7, der Engel des Herrn. Vorher steht nur der Engel und jetzt steht der Engel des Herrn. Er kommt hier zu Elia. Ich nehme an, beim ersten Mal war es auch der Engel des Herrn, aber hier wird es jetzt explizit gesagt. Und die Bibelkenner unter uns wissen, diese Formulierung, der Engel Jahwes, der Engel des Herrn, ist eine spezielle Formulierung im Alten Testament. Und wir gehen nicht zu weit, wenn wir sagen, das ist der Sohn Gottes selber, das ist Jesus Christus. Diese Formulierung der Engel des Herrn. Das würde jetzt viel zu viel Zeit nehmen, um das zu belegen. Wer möchte, dem kann ich gerne ein paar Bibelstellen mitgeben oder zuschicken. Es gibt Stellen, wo das sehr deutlich wird, dass dieser Engel des Herrn angebetet wird und kein Engel lässt sich anbeten, sondern nur Gott steht Anbetung zu und anderes mehr. Also wir können das sehr gut belegen. Und daran merken wir, welche Mühe Gott sich macht hier um Elia. Welchen Aufwand er betreibt für seinen Knecht. Ich finde das sehr, sehr schön und mutmachend. Und dieser Engel des Herrn, er kommt hier und versorgt Elia. Engel sind an sich Boten Gottes. Das ist ja eine Realität. Also Engel ist ja die unsichtbare Welt. Gottes Boten sind die Engel. Und dann gibt es Satan und die Dämonen, das ist die negative, unsichtbare Welt. Und die Engel Gottes, diese Boten Gottes, es gibt keine Ahnung wie viele, unzählbar sagen wir jetzt mal fast, die schickt Gott los, um seinen Kindern zu dienen. Auch dazu belehrt uns die Bibel sehr deutlich. Ich persönlich bin davon überzeugt, in der Ewigkeit werden wir mal staunen, wie viele Engel uns begegnet sind in unserem Leben. Oft kommen sie in menschlicher Gestalt und tun irgendwelche Dinge, davon finden wir in der Bibel berichtet. Wir sollten allerdings auch nicht über die Schrift hinausgehen, da müssen wir vorsichtig sein. Da gibt es auch Engel, Glauben und weiß ich nicht was alles. Also immer schön bei der Bibel bleiben. Aber die Lehre ist eindeutig, Gott schickt seine Boten, um seinen Kindern zu helfen. Und das erlebt Elia hier. Wunderbar. Dann schläft er wieder ein und dann isst er ein zweites Mal. Und jetzt bekommt er noch etwas dazu, zu diesen drei Basics. Ruhe, Essen, Trinken. Und jetzt bekommt er was? Gottes Zuspruch. Das Wort Gottes. Denn Gott sagt zu ihm, steh auf, iss, der Weg ist zu weit für dich. Beim ersten Mal redet keiner mit ihm. Ja, da sieht er das einfach, wenn er auf, als er aufwacht, isst und trinkt. Und jetzt spricht Gott, also der Engel des Herrn, zu ihm. Und jetzt reicht es aus. Durch Gottes Worte bekommt Elia neue Kraft. Merken wir, also das eine, das sind die ganz natürlichen Dinge, die wir brauchen. Die können wir auch nicht wegdiskutieren. Hier Ruhe, Essen, Trinken. Wir müssen das haben. Gott hat uns als biologische Wesen geschaffen. Wir können nicht sagen, ich brauche das nicht. Da vertun wir uns. Aber das andere, das vierte, ist mindestens mal genauso wichtig, wahrscheinlich sogar noch wichtiger. Gottes Wort. Gottes Zuspruch. Und in dieser Kraft, so sagt es Gott, in dieser Kraft kannst du jetzt losmarschieren. Also, das war Gottes Sorge um seinen Diener hier. Und er zieht los. Wo kommt er hin? Wir lesen nochmal Vers 9 oder Ende Vers 8. Er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Er geht an den Berg Horeb. Der Berg Horeb ist der Berg, wo Mose damals Gott begegnete. Ich habe euch die Stellen mal aufgeschrieben hier, 2. Mose 3, in diesem brennenden Dornbusch. Der brannte, aber nicht verbrannte. Fehlt die Zeit, das jetzt zu lesen, kannst du zu Hause mal nachschauen. Da begegnete Gott Mose und berief ihn in den Dienst. Gab ihm alles mit, was er brauchte, damit er das Volk Israel aus Ägypten führen konnte. Am Berg Horeb, dem Sinai, bekam das Volk später das Gesetz von Gott. Also es ist ein sehr geschichtsträchtiger Berg. Und dort ging Elia hin. Und wir lesen hier, er ging in die Höhle. Ja, habt ihr es gelesen? Nicht in eine Höhle, sondern in die Höhle und übernachtete dort. Was war das für eine Höhle? Wir können annehmen, dass es die Höhle war, wo Mose Gott auch begegnet ist. Und wo Mose schützend in einer Höhle gewesen ist, als Gott an ihm vorüberging. Also wen das interessiert, forscht mal selber nach, das ist mega interessant. Ein sehr geschichtsträchtiger Ort, wo Elia hingeht und in diese Höhle, an diesen Ort geht er. Gott ist nicht abhängig von irgendwelchen Orten oder Bergen oder Höhlen. Nein, er hätte ihm überall begegnen können, aber hier war es so. Also nicht, dass wir denken, das wäre irgendwie ein besonders sakraler Ort, heiliger Ort. Nein, das ist es nicht. Es war ein Berg, aber da war einiges schon passiert und von daher ist es interessant. Und wir werden auch noch ein paar andere Parallelen finden, wenn wir jetzt in diesem Text weiter lesen. Machen wir das mal. Vers 9 in der Mitte. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, mir auch das Leben zu nehmen. Da sprach er, also Gott, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Also Gott spricht Elia an, als er dort in der Höhle übernachtet hat. Fragt, was machst du hier? Das ist uns eine schöne Art von Gott, dass er ihn hier nicht irgendwie tadelt oder sagt, Elia, du bist hier fehl am Platz, wie kannst du nur, hast du nicht gelernt und weiß ich nicht. Nein, kein Wort des Vorwurfs. Er fragt einfach Elia, was machst du hier? Wusste Gott das nicht? Doch, Gott weiß alles. Warum fragt Gott denn? Wisst ihr, Gott stellt oft Fragen. Lies mal die Evangelien durch, wie oft der Herr Jesus Menschen Fragen gestellt hat, wo man sich sagt, eigentlich ist das doch klar, die Antwort. Trotzdem fragt er, warum? Gott fragt auch dich immer wieder neu Dinge in deinem Leben, weil er möchte, dass wir Menschen endlich mal nachdenken, uns selbst reflektieren, unseren Standpunkt neu bestimmen und Gott eine Antwort auch aussprechen, dass wir ihm das mal sagen im Gebet. Wisst ihr, das hilft. Das hilft, als wenn schon scheinbar alles klar ist. Dinge mal selber zu reflektieren und auch zu formulieren. Und das hat auch Elia hier geholfen. Was tust du hier, Elia? Obwohl Gott das wusste, was tust du hier? Und dann strömt das so aus Elia heraus und er sagt, alles, was schlecht ist in der ganzen Welt, und nur er ist der Einzige. Ja, da lag er ziemlich daneben mit seiner Meinung. Aber gut, dass er sie ausgesprochen hat. Gut, dass er es gesagt hat. Er übertreibt auch maßlos hier. Ist euch das aufgefallen? In Vers 10 am Ende. Und nun trachten sie danach, mir auch das Leben zu nehmen, als ob das ganze Volk Israel hinter ihm her wäre. War doch gar nicht. Isabel, ja, die Isabel hat es ihm ausrichten lassen. Das war aber auch alles. Also er übertreibt auch. Das heißt, Elia hat die Dinge in seinem Zustand so aufgefasst, wie es wahrscheinlich normal war, wie es wahrscheinlich auch aufgefasst hätte. Aber er lag einfach daneben mit seiner Einschätzung und mit seiner Meinung hier. In Teilen stimmt es natürlich auch, klar. Aber was ihn betrifft, lag er ziemlich daneben. Und dann muss Elia oder darf Elia etwas lernen. Lernen von Gott. Und das war eine sehr schöne Situation, die er dort erlebt. Wir lesen mal weiter. Also Gott sagt in Vers 11, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Das macht Elia übrigens zunächst einmal nicht. Er geht nicht aus der Höhle und stellt sich nicht auf den Berg. Werden wir gleich sehen, ja? Also er ist da nicht gehorsam in diesem Punkt. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Also drei gewaltige Geschehnisse dort. Elia steht noch in der Höhle, wahrscheinlich so am Eingang der Höhle. Und dann kommt dieser Sturm, der richtig krass gewesen ist. Das Erdbeben und ein Feuer vielleicht in Form von Blitzen. Wir wissen es nicht, was genau gemeint ist hier. Und Elia stellt fest, nee, da ist Gott nicht. Da ist Gott nicht. Was lernt Elia hier, als Gott ihn diese Lektion lehren will? Er lernt, Gott ist nicht der Gott, der durch Gewalt und kräftige Taten Dinge verändert. Macht Gott auch, aber in der Regel hat er andere Wege. Und das, was Elia, was so seinem Naturell entsprach, als er da auf dem Berg Karmel war und als er die Priester des Baals tötete und meinte, jetzt alles im Griff zu haben, genau das war es eben nicht, was Gott wollte, was Gott brauchte und nicht der Weg, den Gott ging. Elia geht ja auch nicht aus der Höhle, wie Gott es ihm sagte. Ähnelt er da nicht sogar dem Volk, die auch nicht auf Gottes Worte hörten? Und merkt Elia nicht selber plötzlich, dass diese gewaltigen Taten auch sein Denken nicht veränderten? Er stand immer noch in der Höhle. Ich glaube, Elia lernte hier einiges in dieser Lektion. Und wir sind ja noch nicht fertig. Das Wesentliche kommt ja noch. Wisst ihr, Zwang bewirkt nie eine Herzensveränderung. Und das ist bis heute so. Druck verändert nie ein Herz. Und das müssen wir einfach neu lernen. Wir können Menschen auch nicht zum Glauben hindrücken oder hinziehen. Das können wir nicht. Und wir können sie auch nicht zwingen zu glauben, so wie das im Mittelalter manchmal war, dass man sagte, wir taufen die jetzt, auch wenn sie nicht wollen, und dann sind sie gläubig. Na, das ging ja voll daneben. Das funktioniert nicht. Wie handelt Gott denn? Lesen wir es. Vers 13. Nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Der Ton eines leisen Wehens. Wörtlich übersetzt heißt es so viel wie ein flüsterndes Schweigen. Ein flüsterndes Schweigen. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Also jetzt merkt Elia plötzlich, das ist Gott. Ein flüsterndes Schweigen. Wisst ihr, Gott redet, ich muss wieder sagen, in der Regel leise zu Menschen. Und er möchte, dass wir mal still sind und hinhören. Er kann auch laut. Kann er auch. Aber das ist nicht die Regel. Gott redet leise. Und vielleicht, so denke ich mir, vielleicht liegt es daran, dass ich Gottes Stimme so selten höre, weil ich einfach so viel Lärm um mich herum habe und auch so viel Lärm mache in meinem Leben, beschäftigt von morgens bis abends und nachts vielleicht auch noch irgendwie und dies und jenes und alles prasselt auf uns ein und wir kommen einfach nicht mehr zur Ruhe. Kennst du das? Liebe Geschwister, wenn wir wollen, wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann müssen wir einfach mal still werden und das auch aushalten. Und alle Medien mal abstellen und alles, was uns ablenkt, mal wegtun. Und ich glaube immer noch, die beste Zeit dazu ist irgendwie morgens, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass wir uns diese Ruhe nehmen und dieses flüsternde Schweigen Gottes neu hören. Nicht indem wir, das ist ja auch so ein Trip im Moment, wo man sagt, ja, höre auf dich und auf deine innere Stimme. Nee, nix da, ich will nicht auf meine innere Stimme hören, ich möchte auf Gottes Worte hören. Also du brauchst nur dich und Ruhe und die Bibel. Und wenn, geh in den Wald spazieren, wenn du da Ruhe hast. Oder such dir irgendeinen Platz, irgendwann am Tag, wo du Stille haben kannst vor Gott. Wir müssen das haben. Und das braucht auch Elia. Und jetzt gibt Gott Elia drei Aufträge. Nach dieser Begegnung, nachdem er gemerkt hat, ich muss nicht etwas leisten, damit Gott was hinkriegt. Gott braucht mich eigentlich gar nicht. Gott kann es viel besser alleine, aber er möchte mich gebrauchen. Er möchte mich gebrauchen. Wir lesen mal, was Elia tun soll. Oder zunächst mal, kommt nochmal jetzt hier, siehe, also Vers 13 am Ende, siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du hier, Elia? Also Gott stellt nochmal dieselbe Frage. Und Elia antwortet wieder sehr ähnlich. Er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten. Wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also drei Aufträge. Salbe Hazael zum König von Syrien. Syrien war bis ja heute noch der Nachbarstaat im Nordosten von Israel. Salbe Jehu zum König von Israel an Ahabs Stelle. Und salbe Elisa oder Elisha, müssten wir richtigerweise sagen, zu deinem Nachfolger. Drei Aufträge. Hazael, warum soll er einen neuen König über Syrien salben? Das war ja nun mal ein Staat, in dem er eigentlich gar nichts verloren hatte. Aber er soll nach Damaskus gehen, weil der wird das ungehorsame Volk bestrafen. Elia, das musst nicht du machen. Das ist gar nicht deine Aufgabe. Das wird Hazael machen. Er wird sich darum kümmern. Ich setze ihn ein. Klammerbemerkung ganz kurz. Wie schön wir hier sehen, wie Gott Könige selbst heidnischer Völker einsetzt und absetzt. Wie Gott sich um Geschichte kümmert. Das ist übrigens heute auch noch so. Und Gott bestimmt, wie lange ein Putin regiert. Und Gott bestimmt, wer irgendwo etwas macht. Brauchen wir uns gar nicht zu sorgen. Gott hat es in der Hand. Salbe Jehu zum König von Israel, weil Jehu wird die Familie Ahabs ausrotten. So wird der Auftrag für Jehu lauten. Also wieder, Elia, das musst nicht du tun. Ich habe Jehu dazu bestimmt, König zu werden. Brauchst du dich gar nicht drum kümmern. Salbe den zum König und dann läuft das. Und Elisha wird dein Nachfolger. Ja, Elia, deine Zeit läuft ab. Du wirst einen Nachfolger bekommen und den sollst du auch zum Propheten salben. Und das war eine enorme Entlastung, glaube ich, auch für Elia. Auf der anderen Seite will Gott Elia auch noch gebrauchen und ihm auch noch ein paar Aufträge geben. Das werden wir dann vielleicht später einmal schauen. Also er hat etwas vor noch mit seinem Diener und nimmt ihn an seine Hand und gibt ihm auch noch mal Mut mit. 7000 andere sind noch da. Er war nicht allein. 7000 im Volk dienen dem Baal nicht. Fassen wir es zusammen. Gott kümmert sich um Elia. Und auch um dein Leben. In einer sehr liebevollen Art und Weise. Denke dran, dass du für dein Leben ganz grundlegende Dinge brauchst. Sowohl für deinen Körper, als auch für Geist und Seele. Denk an die drei Basics und den vierten Punkt, der noch wichtiger ist. Und Gott, er möchte selber handeln, aber er will uns brauchen wie ein Werkzeug. Diese drei Punkte lasst uns mitnehmen aus dieser Begebenheit von Elia. Und ja, ich freue mich schon drauf, wenn wir dann demnächst mal schauen, wie es weiterging.